Hallo und willkommen zum Maxis Literatur-Podcast. Heute in unserem Literaturclub. Wir besprechen heute den Bürgerkatalog, die Outdoor-Kollektion Frühjahr Sommer 2025. Mitautor, Herausgeber ist Thomas von Böker. Hallo Thomas.
Ja, guten Morgen. Schön, dass ich nochmal dabei sein darf.
Die aufmerksamen Hörer, und ich glaube, du zählst dazu, wir haben diese Folge schon mal gemacht mit einem älteren Katalogmodell. Wir fanden es mega, ist auch super bei euch angekommen und von daher machen wir weiter. Auch mit dabei ist mein Co-Host und Literaturkritiker der strengsten Sorte, Christian. Hi.
Herzlich willkommen zu Titel, Thesen, Temperamente. Falls jetzt jemand hektisch in seiner Podcast-App guckt, ob er den falschen Podcast hat. Nein, das ist immer noch Maxis Messer-Podcast.
Mega, ich finde, ich glaube, ich kann mich gar nicht genug dazu äußern, aber Kataloge, die Älteren von uns wissen es noch, ne, der gute alte Quelle-Katalog. Und ich habe jetzt erfahren, ich weiß nicht, wisst ihr das noch, man konnte früher Haustiere im Katalog bestellen.
Ja, ja, Wahnsinn.
Ist der ja, nicht Hammer. Nur Haustiere, ne? Also es gibt ja so ein, ich habe neulich auch schon wieder ein bisschen her, so Fotos aus Katalogen, wo so alte Loveless-Messer angeboten wurden, also ne, als das so losging. Und da konnte man sogar Wildtiere im Katalog, da konntest du irgendwie ein Tigerbaby bestellen. Das muss man sich mal überlegen. Ja, doch, doch.
Also für zu Hause.
Die Frage, die sich uns stellt, ist, ob du es gemacht hast.
Ich habe sofort angerufen, klar. War irgendwie.
Krass. Ja. Gut, also es gibt weder Wildtigerbabys, aber vielleicht ein bisschen was Außerirdisches, wenn ich jetzt auf die Startseite blicke des Katalogs. Meteoriten damals, aber da gehen wir gleich rein, ohne dass ich jetzt zu viel verraten habe, habe ich natürlich.
Hat natürlich auch einen geilen aktuellen Bezug mit diesem, kommen wir gleich drauf, mit dem Asteroiden, der da irgendwie, naja. Vielleicht habt ihr da demnächst noch viel mehr Material, egal.
Ja, genau. Also wir werden es so gestalten, hoffe ich, dass du auch hier mit hören kannst während der Autofahrt. Also wir werden einmal das Video auf YouTube übertragen. Du kannst aktuell in deinem Katalog mitblättern, sowohl als Online-Format als auch als physischen Katalog. Auf der anderen Seite werden wir das aber für dich auch so zusammenfassen, dass du das auch mitbekommst, ohne dass du was siehst und es dir später nachschlagen möchtest. Des Weiteren gibt's alles Wichtige in den Shownotes, wo du den Katalog finden kannst, wo du ihn abonnieren kannst und wo du die Produkte findest, über die wir sprechen. Let's go. Ach so, ich wollte gerade hier auf meinem... Ich muss ja hier umblättern. Wir starten mit Seite 1. Und da geht's schon die erste... Da gibt's schon das erste große, krisengroße Thema. Made in USA, Böker, USA, Backcountry.
Oh yes.
Ja, wie das, ist das?
Das erste USA-Böker seit 1900, was hast du vorhin gesagt, Maxi?
Ich meine, also 78 ging die Namensrechte zurück an Böker, das könnt ihr auf Seite 3 nachschlagen. Das heißt, also wir sagen mal so, es ist das erste Böker, made in USA, Böker-Messer, in diesem Fall ein feststehendes, ich lache nochmal eben kurz die Stats, 19 cm Gesamtlänge, 9,2 cm Klingenlänge, also 42A-konform, 58 Gramm leicht, Magna-Cut-Klinge, gehärtet auf 61, 62 Härte Rockwell, mit Kydex-Scheide, orangene Griff, Schalen, aber auf den ersten Blick sind die verschraubt, also eventuell austauschbar. Da kommt auch gleich die Frage an Thomas, ob das so ist. Genau, dieses Messer hat die Artikelnummer 02BU0001. BU für Böker USA und die 1 natürlich für es gibt was Neues.
Und 02 heißt, ist ein feststehendes Messer. Man sieht, du hast unsere Nomenklatur geknackt.
Ja, das ist mega. Deswegen finde ich auch immer die Öffnung eines neuen Nummernkreises ist, glaube ich, eine mittelschwere Attraktion. Also jetzt schwer im positivsten Sinne. Ja. Erzähl mal was, wieso USA?
Und ja, es ist eigentlich gar kein so ganz neues Thema, also das Messer natürlich schon und dass wir hier wieder in Denver, also wirklich in unserem, in dem Sitz unserer Tochtergesellschaft wieder Messer in den USA fertigen, ist auf jeden Fall eine große Neuheit. Aber der Gedanke ist nicht ganz neu, die Idee dahinter. Ich glaube, ihr wisst es so gut wie ich, die Amerikaner stehen extrem auf eine lokale Produktion. Das ist ein großer Nachteil, den wir haben gegenüber zum Beispiel Benchmade und vielen anderen auch. Und wir haben in den letzten Jahren versucht, das Thema über Kooperationen eigentlich zu bedienen. Also wir haben ja mit ProTech Böker plus Messer gefertigt. Da gab es auch ein paar andere Ansätze, aber am Ende des Tages waren die aus verschiedenen Gründen nicht so erfolgreich. Zum einen, man hat eine zusätzliche Handelsstufe da drin, wenn wir bei ProTech einkaufen. Das heißt, das Messer wird überproportional teuer. Dann ist es so, auch die Lieferperformance von ProTech ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, wir hätten gerne hier 500 oder 1000 Messer zu dem und dem Datum, sondern ja, man kriegt dann mal ein paar Messer und kann froh sein, wenn man nochmal welche bekommt. Das soll jetzt gar nicht so negativ in Richtung ProTech klingen, sondern die haben am Ende des Tages, sind ihre Kapazitäten ausgelastet und schaffen damit natürlich auch in der ersten Linie und auch mit der höchsten Priorität ihre eigenen Produkte zu fertigen. Also das sind einfach Nachteile dann in so einer Kooperation. Plus, tja, welchen Mehrwert hat das, wenn man weiß, es ist von ProTech gefertigt, es steht Böker drauf. Also es ist natürlich auch nicht ein 100% Böker. Mhm. Und dementsprechend gibt es schon lange die Überlegung zu sagen, wie können wir in den USA wieder eine Produktion aufbauen? Wie können wir wieder schaffen, eigentlich stärker den Markt zu bedienen mit Produkten, die dort einfach stark nachgefragt werden? Denn ja, Made in Germany ist auch nett in den USA. Aber wenn man wirklich sagen kann, das Ding ist hier komplett in USA gefertigt, dann hat das für die Amis einfach einen anderen Stellenwert.
Okay.
Aus europäischer Sicht, ich weiß nicht, wie es ihr bewertet, finde ich es auch mal interessant. Also das ist ein Meilenstein für uns in den USA. Aber Made in the USA ist jetzt für einen Europäer, auch für einen Deutschen, ist das nicht unbedingt, würde ich sagen, das Qualitätskriterium schlechthin, was zieht. So ist es auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung. Wie seht ihr das? Wie schätzt ihr das ein? Wie attraktiv ist das Produkt auch zu dem Preis für euch aus deutscher Sicht?
Also ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, von wem es dann kommt. Also im Autobereich zum Beispiel würde ich jetzt auch sagen, ist Made in USA. Also ich kann mich ich hatte mal einen Nachbarn, der hat tatsächlich so hobbymäßig so richtig fette Pickups aus den USA importiert. Also so aus Spaß, ne? Jetzt nicht gewerblich oder so. Und das waren dann so richtig dicke Chevys und wenn die dann, das hat er ein paar Mal gemacht, dann kamen die an und also das waren Autos, das sah aus, als hätte das irgendwie bei VW der Wochenpraktikant gemacht. Also das waren Spaltmaße, sowas habe ich noch nie gesehen. Also so im Autobereich hätte ich jetzt gesagt, so, och, weiß ich gar nicht. Aber ich finde, im Messerbereich ist Made in USA einfach was ganz anderes, ne? Weil es irgendwie so viele Firmen aus den USA gibt, die das auf ein total krasses Qualitätslevel gehoben haben, dass ich da jetzt irgendwie schon sagen würde, da ist Made in USA wirklich auch ein Zeichen für einen gewissen Qualitätsstandard.
Ja, vielleicht also muss man wirklich differenzieren, ne? So ein bisschen zwischen den Branchen, weil ich kenne, ich bin Angler und bootsbegeistert und natürlich gibt es da durch die ganze Bassfischerei in den USA also auch einen riesenstarken Markt und viele Marken, die daherkommen und alles, was auch Richtung Elektronik, also das sind so diese Front-E-Motoren, die so ein Boot hat oder auch die ganze Verkabelung Bootselektronik, wo man auch sagt, wenn die Kisten nach Europa importieren, das Erste, was die machen, ist einfach eigentlich komplett einmal ausschlachten, alles raus, was da drin ist, um es neu zu machen, weil die sagen, das ist halt qualitativ minderwertig. Ich glaube, wie du es so richtig gesagt hast, man muss da differenzieren, denn in der Messerbranche gibt USA weltweit ja schon den Ton an. Und da haben wir einfach eine ganz andere Marktsituation, als wir jetzt, wie du sagst, im Automobilbereich oder vielleicht auch hier aus dem Bootssektor.
Ich meine, also ne, Benchmade, Spyderco, Chris Reeve, das sind jetzt mal so aus der Hüfte geschossen drei Namen. Die können ja schon Messer bauen, so ist es nicht. Ja. Ne? Also, ja. Also ich finde, die haben dann so über die, ja, muss man ja sagen, Jahrzehnte eine Messlatte schon eine gewisse Höhe gelegt. Also
ja, ja.
Und dann Protech natürlich, ne? Also hast du ja die besten, weißt du besser als ich, aber die können wohl auch ein Taschenmesser bauen und das nicht zu, also das sind ja super Sachen, die machen.
Ja, absolut.
Wenn wir in unserem Ladengeschäft kommen öfter mal amerikanische Kunden rein und die stürzen sich sofort auf die Böker-Vitrine. Weil dann für die ist das natürlich eine Besonderheit, ne, was Böker halt aus Deutschland mitzunehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Böker, finde ich, ist in den USA noch so ein bisschen unterpräsent für das, was ihr für eine Größe habt. Ich finde das aber ein mega genialer Einstieg, dazu sagen, komm, wir fertigen in den USA. Ne, wir sind messerbegeistert, ihr seid messerbegeistert, gerade auch für den amerikanischen Markt. Und der wiederum beeinflusst den deutschen Markt. Also ich finde, die Böker an sich hat ja, meiner Meinung nach, hat ja in den letzten Jahren ordentlich Gas gegeben, was es angeht an Qualität, an Innovation und auch an dem Maschinenpark, der sich immens verändert hat und auch gerade so preis-leistungstechnisch könnt ihr echt mithalten mit Made in Soning, auch mit Made versus Made in China. Da gibt es echt so Sachen, wo ich sage, so, nee, das ist mega. Und ich meine, wir sprechen hier von komplett anderen Lohnkosten. Also ich weiß ja, dass ihr Industrielöhne zahlt und in China hast du, glaube ich, einen Lohn von, ich glaube, du hast einen Mindestlohn von 3,25 €. Und auch in den USA haben wir ähnliches Lohnverhältnis wie hier. Und das muss man echt mal sehen, dass wir da auch trotz dessen Gas geben. Das finde ich mega. Also ich finde, ja. Ich begrüße auch dieses Made in den USA, weil ich auch ich finde gerne, das hat so dieses bisschen, gerade so einer schweren Zeit wie jetzt, finde ich das schön, wenn wir halt überall, wenn wir da halt im Handel und so ein bisschen offener sind und keine Grenzen kennen. Das ist so ein bisschen eine naive Haltung von mir, aber ich finde das mega.
Ja, und wenn man sich dann nochmal so in unsere Lage versetzt, also natürlich haben wir einen sehr starken Markenbekanntheitsgrad, auch eine Supermarktabdeckung in Europa. Oder gerade wenn wir jetzt mal uns Deutschland anschauen, dann ist das natürlich nicht verwunderlich. Gerne die Deutschen kaufen natürlich auch gerne bei einer deutschen Firma. Aber wenn wir mal uns in die USA begeben und sehen, mit wie vielen lokalen Wettbewerbern wir da konfrontiert sind, dann ist es halt auch nicht verwunderlich, dass trotz des großen Marktpotenzials wir da einfach nicht die Stellung und den Bekanntheitsgrad im Markt haben, wie Spyderco, wie Protech, wie Benchmade und Co. Mhm. Und das ist dann jetzt ein ganz wichtiger strategischer Schritt, sicherlich auch in Kombination nochmal mit einer anderen internen Ausrichtung. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, also wir müssen nicht zu sehr jetzt hier weg von den Produkten sprechen, aber Zach, ehemals ja bei Blade HQ, anschließend hat er ja seinen Kanal Zach in the Wild hochgezogen. Er ist jetzt für das Marketing in den USA verantwortlich und steht uns natürlich als so ein ganz bekanntes Gesicht aus der Szene mit auch super viel Messer-Know-how gut zu Gesicht und wird sicherlich auch uns enorm pushen und uns helfen, dass wir den Weg enorm beschleunigen können, dass wir im amerikanischen Markt halt auch anders wahrgenommen werden.
Ich bin gespannt.
Ich finde es cool, weil ne, einerseits haben wir noch den Oldschool-Blätterkatalog, also wo wir auch natürlich alle gerne drin blättern. Und auf der anderen Seite geben wir jetzt hier keine Grenze in den USA, Marketing, YouTube, Instagram.
Schakalaka. Ja, aber ich meine, natürlich wollen wir auch das Thema des Podcasts hier positiv gestalten und wollen wir nicht die alten Kamellen in Anführungszeichen wieder aufrollen. Aber ich glaube, wir alle wissen, was hier im letzten Jahr los war. Wie eine weitere Verschärfung des Waffengesetzes am Ende des Tages auch das Marktpotenzial für uns in unserem wichtigsten Markt immer kleiner werden lässt, muss man leider so sagen. Also das Ziel, Messer eigentlich von der Bildfläche verschwinden zu lassen und auch, hier gesellschaftlich zu vernichten, ich will jetzt nicht so drastisch klingen, ein Stück weit ist es gelungen. Ja, also wir leiden, glaube ich, alle unter den Einschränkungen, die da wiedergekommen sind. Auch wenn, wie gesagt, es hätte alles viel schlimmer sein können, aber es ist schlimm genug, das, was bei rausgekommen ist. Und wo soll ein Wachstum herkommen? Auch für Böker. Wenn wir nicht uns auf den Weg machen in neue Gewässer. Und das ist USA nun mal der Markt, der das meiste Potenzial hat. Und da muss die Ausrichtung, also diese strategische Ausrichtung, auch zwangsläufig hingehen, wenn wir den Fortbestand des Unternehmens einfach auch in den nächsten Jahrzehnten sichern wollen.
ganz nebenbei freue ich mich auch auf das Messer. Das wird, das ist, hat eine schöne Größe. Kydex. Und ja, wir wissen ja auch alle nicht, was passiert mit MagnaCut genau. Ja, aber auf jeden Fall bin ich dabei.
Finde ich auch. Sehr schön.
Ich freue mich schon auf die 0002 Artikelnummer.
Ich denke, kannst du auch. Ich habe aber noch kein Messer vor Augen, was die 02 trägt.
Ja, hier habe ich jetzt nochmal, ich habe das Inhaltsverzeichnis geskippt. Ich gehe jetzt direkt mal auf Seite 6 bis 7. Ich wollte nur nochmal erwähnen, dass es bei euch ja auch Werksführungen gibt. Und auch euren YouTube-Kanal wollte ich hier nochmal. Der hat jetzt mittlerweile 13.300 Abonnenten.
Max, ich dachte schon, du wärst jetzt traurig, dass du auf dieser Seite nicht mehr vertreten bist mit deinen
Stiefeln.
Genau, und ich habe den Katalog vor mir liegen und sehe, doch, du bist es wieder. Also wir haben Maxi durch Maxi ersetzt.
Ja, ich habe mich da wieder reingesneakt.
Ja, finde ich gut. Also es
das
war
sind,
auch für
da sind
mich
wir beide.
Genau, es war für mich auch lustig zu sehen, weil ich wusste nicht, dass ich in dem Katalog drin bin, aber es war so, meine Jungs sind 8 und 10. Und es war jetzt der erste Katalog. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie haben den aufgesogen. Jeder ist mit dem Katalog. Die sind eine Woche lang mit dem Katalog in die Schule gelaufen. Und und sagten, in der Pause waren immer so 15 Kinder hinter denen und haben dann hier, kamen auch nach Hause, ich brauche dies, ich brauche das. Und der Mittlere erzählte mich dann auch ganz stolz. Hier hat er nämlich seiner Lehrerin gezeigt, wo ich in dem Katalog bin. Das war mir gar nicht bekannt, aber deswegen, ja, wir sind bald auf der Seite 7 vertreten.
Und man sieht auch den Größenunterschied zwischen uns. Und ich muss dazu sagen, ich glaube, ich stand sogar noch auf einer Europalette. Ich bin trotzdem so klein.
Ja, wir gab ja auch ein paar negative Kommentare, wäre so respektlos etc. Ja, natürlich können wir nächstes Mal im Sitzen shooten. Aber ich kann sagen, ich möchte nicht zu viel spoilern. Wir haben gestern noch mal 3 Videos abgedreht und ich war der Kleinste.
Oh,
also,
wie bitte?
Von daher... ich hoffe, da kommen auch Kommentare, dass man das respektlos mir gegenüber fand und dass man mich doch auf einem Schemel sehen wollte.
Ja, alles gut. Ich fühle mich halt, ich bin halt klein, ist alles gut. Es ist halt Realität. Supi. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt kommen wir gleich zu den krassen Neuheiten auf beiden Seiten. So, wir sind auf Seite 8. Wenn ihr mitblättern möchtet, das Böker-Barlow-Meteoritendamast, also auch das Titelbild-Model, liegt da auf der Fläche eines Meteoriten. Habt ihr euch keine Mühen und Kosten gescheut und seid extra ins All geflogen, um
genau, Basti ist ins All geflogen, unser Fotograf, ganz genau. Da sind wir, ihr wisst, wir haben mal die Tirpitz-Reise nach Norwegen gemacht und wir mussten einen draufsetzen, deswegen als nächstes gab es nur das All.
Ja, so ein bisschen Armageddon-Vibes habe ich hier.
Ja, oh Gott.
Ja. Also, ich gehe mal kurz rein in die, also das Barlow ist ja ein relativ kleines Messer, ne? 15,4 cm, hat immer charakteristisch diesen langen Bolster, der jetzt hier auch angedeutet ist. Dann habt ihr so ein Rock-Pattern auf dem Griffschalen und das hat auch, ich würde sagen, ja theoretisch eine Klinge aus MagnaCut, hier natürlich jetzt nicht, weil das jetzt die Verbindung ist zwischen Eisenmeteorit und Kohlenstoffstahl. In dem Chad Nichols Mosaic Crossed Pattern. Und das Ganze liegt bei 469 Euro.
Ja. Und das grundsätzlich ist, noch zur Schale. Ja. Es ist natürlich ein Titan Framelock. Und auf der Vorderseite, also hinter dieser angedeuteten Backe, haben wir dann nochmal die Einschläge des Meteoriten oder die Oberfläche des Meteoriten nochmal nachempfunden.
Ah, so ist das.
Cool.
Sag mal, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so genau sagen kann, aber wo kommt denn das Meteoritengestein her? Sind das Sachen, die so immer überall runterfallen? Jetzt, ich glaube, viel in Russland auch, oder?
Also ich war jetzt selber an der Beschaffung persönlich nicht beteiligt. Man muss auch sagen, der Meteorit, der befindet sich schon ein paar Jährchen bei uns im Besitz.
Ach,
wir
so.
Haben halt überlegt, wie können wir den am besten nutzen? Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass wir ein Modell... Ich komme aber, war das Merlin von Gorski, also einem Solinger Messerdesigner, im Programm hatten. Und das hatten wir mal überlegt und mit dem Gedanken gespielt, dass wir die Einlage aus diesem Meteoriten gestalten. Wir haben da auch Muster gebaut. Aber der unschöne Ausgang war einfach, dass der Meteorit sehr aufwendig in der Be- und Verarbeitung ist. und anschließend eine sowas von unspektakuläre Oberfläche und Optik aufweist, dass man sagen muss, ja, ist natürlich toll, wenn man sagt, das ist Meteorit, aber optisch wird das keinen hinterm Ofen herholen. Und ja, dann ist der Gedanke geboren zu sagen, lass uns doch einen Damast draus machen.
Mhm. Cool.
Mega. Und hier finde ich, ich weiß nicht, wie es euch gefällt, ich war wirklich geflasht von diesem Damast-Pattern, von dieser Struktur.
Mal was
weil es auch mal was anderes ist, aber ja. Was auch, weil es schon auch moderner aussieht, auch extrem gut zu diesem Barlow passt. Also in dieser modernen Interpretation.
Es wird ja gerade so ein Asteroid beobachtet, der möglicherweise 2032 auf die Erde einschlägt. Vielleicht habt ihr dann, vielleicht könnt ihr dann so eine ganze Serie, bis dann vielleicht ein bisschen mehr Material da.
Genau.
Auch Griff.
Mal schauen, wo er runterkommt. Also wir hatten auch nochmal Zugriff, das haben wir dann auch diskutiert, als wir den gebracht haben, von einem zweiten Meteoriten, der in den USA geborgen wurde, auch mit Zertifikat etc. Aber wir waren jetzt erstmal ausgestattet.
Wie groß ist denn so ein Meteorit, wenn ihr den da habt? Ich meine, wie kann man
sich das vorstellen? Und wo liegt der?
Der liegt ja nicht irgendwo in so einer Garage so ein Stein rum.
Ich habe ihn nicht in der Hand gehabt, aber so kann man sich das am Ende des Tages vorstellen. Also das ist ein Produkt, was auf dem Weltmarkt gehandelt wird. Du kannst es kaufen. Und am Ende des Tages haben wir ihn dann ja wieder in die USA geschickt, um ihn dann dort von Chet Nichols dann weiterverarbeiten zu lassen. Aber man muss sagen, das ist halt auch in dem Falle ein kostbarer Rohstoff. Und wenn einfach auch, damit ihr euch das mal praktisch vorstellen könnt, wenn wir ja wöchentlich in unseren Entwicklungsteams zusammensitzen, dann ist es nicht so, dass einer den Meteoriten in der Tasche hat und rollt den dreimal über den Tisch und dann fällt er runter und ist plötzlich nur noch halb so groß.
Kladonk.
Ich meine, ich habe den Meteoriten vorher nie in der Hand gehabt und muss das in meiner Funktion auch nicht. Und trotzdem ist er in der Klinge mit drin.
Cool.
Nice.
Das heißt, er ist jetzt aktuell bei Chet Nichols.
Genau.
Ah, okay. Kommen wir auf die Seite 9, weil die ist auch nochmal so granatenstark, finde ich. Da hast du nämlich das Böker Kihon Bifold in der 42A-Version und in der nicht 42A-Version. Die unterscheiden sich dahingehend, dass die 42A-Version zu öffnen ist mit dem Nagelhau und die andere Version mit einem Daumenpin, also einhändig. Die haben eine Backlock-Verriegelung, glaube ich, oder?
Ja, ja.
Genau. Und das, was jetzt hier so grandios ist, ist, was du bekommst für 99,95 €. Du bekommst ein 42A-konformes Messer, made in Solingen, mit einer Klinge aus Magnacut, wenn ich das jetzt mal so, ja.
Ja.
Hammer.
Ja. Also das ist auch ein Projekt, auf was wir uns schon extrem lange gefreut haben. Natürlich, wer unseren Katalog, unser Sortiment sehr gut kennt, der wird eine Nähe zu Produkten erkennen, nämlich zu dem Atlas-Sortiment. Mhm. Die Atlas haben für uns so ein bisschen den Weg bereitet, Blechbiegemesser im Portfolio vielleicht groß zu machen. Die sind extrem gut angekommen, extrem beliebt. Klar, die haben auch einen anderen Preispunkt. Aber wir sind begeistert von dieser Konstruktion. Zu sagen, man macht es wirklich einfach. Es ist perfekt für ein EDC, weil das Messer einfach so schlank ist, so leicht ist. Es ist auch eine sehr einfache Konstruktion mit der Rückenfeder. Also da kann auch nichts kaputt gehen. Und diese Einfachheit wollten wir gerne auch in die Solinger Manufaktur übertragen. Auch natürlich vor dem Hintergrund, vor der Gewissheit, dass wir das Ganze auch zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis abgebildet bekommen. Denn an dem Messer wird halt nicht die Schale nochmal in 28 Arbeitsschritten ausgemacht und beigeschliffen etc.
Ich finde es echt cool.
Also basierend auf dem Atlas ist es aber dennoch ein Burnley Design. Und du hast auch noch
was. Hat auch eine andere Größe, muss man auch sagen. Ne? Die Atlas sind eine ganze Ecke kleiner.
Genau, wir haben jetzt 18,8 cm.
Ne? Genau, 8,1 cm Klingenlänge. Ja.
Andere Klingenform auch, ne? Also viel spitz zulaufender.
Ja.
Krass, finde ich mega.
Ein Unterschied vielleicht noch, Maxi, den man klar im Bild erkennt. Bei der Zweihand-Variante haben wir einen ganz hochgezogenen Flachschliff Während der Flachschliff bei der Einhandvariante dann unterhalb des Thumbstarts endet.
Mhm. Mehr so ein Saber-Grind.
Ja.
Und der Deep Carry Clip, den muss ich auch nochmal, weil das ist ja auch, das ist ja normalerweise bei so, ich sag jetzt auch den Bifold-Designs, hast du das ja nicht bei Higo Nokamis oder so.
Mhm. Ja, das ist einfach gar kein Clip.
Genau.
Also da haben wir auch natürlich versucht, auch es natürlich besser zu machen als beim Atlas, ganz klar, weil wir spielen hier in einer anderen preislichen Liga. Das heißt, was ihr seht, wir haben einen umsetzbaren Clip.
Ah, stimmt.
Und wir haben auch eine Senkung im Clip, sodass die Clipschrauben dann ja komplett drin verschwinden. Das haben wir halt beim Atlas, dass die Schrauben nochmal aufgesetzt sind, was natürlich, wenn du das Messer viel trägst, am Ende des Tages dann auch nochmal Beschädigungen an der Hose etc. hervorrufen kann. Also das sind dann kleine Veränderungen, die uns wichtig waren, weil wir möchten ja nicht nur Webers in Soling fertigen und natürlich in viel, viel höherwertigen Klingenstahl einsetzen. Mhm. Das Ding soll sich auch funktional nochmal unterscheiden. Und das ist in erster Linie klar Klingenstahl, das ist die Größe. Das sind aber auch ganz kleine Details nochmal Fertigungstoleranz.
2,6 mm Klingenstärke finde ich auch mega. Also das spricht für mich, weil es ist sehr wahrscheinlich ein Schneidteufel.
Ja.
Und ich glaube, da unten rechts versteckt sich was.
Ah. Das genau, das glaube ich auch.
Da sneakt sich die eine Pouch hinein auf dem Bild. Jawohl, also für den Fall, dass ihr noch nicht mitbekommen habt, das Messer heißt Keyhorn Bifold, sehr interessant, 42A. 99, 95, Magna Cut Made in Soling, Seite 9. Ich blätter um und schaue auf einen. Christian mag das ganz gerne.
Ja, das neue All Black Packlight. Also das Packlight ist jetzt ja an sich jetzt nicht neu, aber es kommt eine All Black Version.
Ja.
Das rennt bei mir offene Türen ein.
Ach. Du magst auch den Kontrast mit den Bronzeschrauben, hast du gesehen, ne? War das?
Ja, wobei meine Frage wäre, also sind die Schrauben wirklich aus Bronze oder Kupfer? Oder?
Nee, die sind nur angelassen, sodass die
quasi,
angelassen heißt ja, ne, erhitzt. Daraufhin.
Also für den farblichen Effekt quasi.
Ganz genau. Wir haben da.
Dann finde ich es cool, weil ich dachte erst so, Hardware aus Kupfer oder Messing. Habe ich jetzt persönlich ziemlich schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit mitgemacht.
Einfach, aber wenn es so weich ist?
Ja, wenn du dann irgendwie so eine T6 oder T8 Torx aus Kupfer
mit hast, dem Akkuschrauber?
Die guckst du ja nur einmal streng an und dann ist die schon voll gutzknaddelt.
Ja.
Und, aber nee, klar, dann so finde ich es super nice. Also wenn es quasi nur angelassen ist. Ja, super.
Ja. Also das BFF, muss man sagen, ist ein Modell, was uns wahnsinnig viel Spaß macht. Ich glaube, dieses minimalistische Design, das sagt wirklich fast jedem zu. Und mit der Erweiterung um Griffschalen haben wir es dann ja auch für alle interessant gemacht, die es als EDC nicht als Neckknife tragen möchten. Und wie das so ist, die Nachfrage, Maxi, du gehörtest ja auch dazu, Mensch, kann man andere Griffschalen noch bekommen? Wir sind ja erst den Schritt gegangen, haben ja nur das Messer mit Schalen angeboten und dann kam ja die Frage, kann ich die Schalen auch einzeln kaufen? Und den sind wir jetzt immer weitergegangen. Wir haben da schon eine Menge vorproduziert, weil wir ja, könnt ihr euch vorstellen, ein prall gefülltes Rohmateriallager haben. Und durch die Fräsmaschinen, die wir ja nun mal selber im Haus haben, haben wir die Möglichkeit, da auch viel kleinere Runs aus verschiedenen Materialien auch wieder mit verschiedenen Frässtrukturen anzubieten. Und da können sich alle Zuhörer freuen, die so ein bisschen ihr Messer individualisieren wollen, dass wir griffschalentechnisch in Zukunft noch eine viel, viel höhere Varianz bieten werden. Und ich glaube, dann in Kombination mit der All-Black-Klinge einfach dem Interessierten schon wirklich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Ja, also eigentlich wollen wir den Podcast jetzt auch beenden. Mein Jahreshighlight ist auf jeden Fall das All Black. Danke, tschüss. Ich finde es wirklich ultra gut.
Ja, guck mal, hier ist dein Jahreshighlight. Wir haben jetzt noch nichts zum Preis gesagt, aber ich glaube 130 Euro wird es. Oder 100, 154, sag es, ne?
Also 119,95 ist die All-Black-Variante von dem Packlight, also das heißt ohne Schalen. Mhm. Und 159,95 ist dann ja das Stargaze, das ist ja dann mit schwarzer Richlight-Beschalung und diesen farbig angelassenen Schrauben.
Geht voll klar.
Mega.
Guck mal hier, das ist doch dein Highlight jetzt, der Alex Krämer auf Seite 12 und 13. Interview.
Grüße.
Alex Krämer, der Mann hinter dem Design des legendären AK1 und AK4 von Böker. Und noch anderen.
Und auch noch ein Foto von unserem lieben Freund Lennart Palkowitz. Ebenfalls. Grüße.
Wo siehst du den?
Ist der da nicht?
Nee, das ist alles, Alex.
Ah, wenn ich reinsuche, ich dachte, das wäre Lenny.
Du meinst in der Maske, ne? Mhm.
Ja. Nein, ich dachte das Foto mit dem T-Shirt, das sah, aber das sah auf den ersten Blick aus, als wäre es Lennart.
Nee.
Aber es ist nicht Lennart, es ist Alex.
Alex, ja. Genau. Ja.
Trotzdem, Grüße an beide.
Dann geht es gleich weiter auf Seite 14 mit dem AK4. Das ist jetzt auch nicht neu, aber es ist auf jeden Fall super, ne? Mag ich auch, mit dem Titangriffschalen. Dann das AK1.
Ja, was ich beim AK4 wirklich noch cool fand, also wieder faszinierend. Ich meine, müssen wir nicht drüber sprechen, dass die Jungs einen super Job machen. Also unsere Freunde von Daily Customs. Aber ich fand auch da wieder, was die für Griffschalen rausgezaubert haben fürs AK4. Also auch wieder mit der angedeuteten Backe etc.
Ja,
Also das ist wirklich spannend zu sehen, wie letztendlich dann auch ein Serienmesser wieder individualisiert wird. Und also fand ich einfach wieder mega Job gemacht und auch schön, wie man halt mit dem gleichen Produkt auch so Hand in Hand den Markt bearbeiten kann, wie halt mit einem Serienmodell und sie dann schaffen mit diesem ganz individuellen Ansatz, finde ich stark von den Texturen etc. Einfach ein super Job und auch zum Beispiel diese innen ausgefrästen Schalen. Also muss man erstmal drauf kommen. Genau. Ja, ich meine, das trifft nicht jeden Geschmack, aber ich finde es trotzdem faszinierend, was man dann aus dem Modell alles noch so rausholen kann.
Ja. Ja, auch so diese durchbrochenen Schalen, die du gerade schon erwähnt hast, ist ein komplett anderes Messer dann, ne?
Genau,
ja.
Genau. Auf die Idee muss man echt erstmal kommen.
Ja.
Auch hier Grüße an die Jungs von Daily Customs.
Genau.
Ich bin wie so der Grüß-August heute.
Ja. Ja, ich sehe schon, die AK1 mögt ihr auch. Mhm. Auf Seite 20 haben wir noch eine kleine Neuheit. Also eine kleine Neuheit im Sinne des Griffes. Das TRPPR in Mooreiche. Und ich kann mich erinnern, ich war schon traurig, weil eine Holzversion ist rausgefallen. Das war die damals erste. Was war?
Ja, also die erste, das Modell kam raus mit Black Amboina.
Das
ist eingefärbte, stabilisiertes Amboina-Holz. Und das ist, muss ich sagen, für mich das schönste Holz, was man bei einem Messer verwenden kann, weil es einfach diese knollenförmige Maserung hat. Also es sieht einfach richtig, richtig stark aus und erinnert sogar an wilde Kohlefaser ein Stück weit. Hätte ich auch gern behalten, also nicht nur ich, sondern wir. Aber die Beschaffung des Materials und dann ist das häufig bei Wurzelhölzern so, dass es halt dann auch zu Ausbrüchen neigt oder halt schon, wenn man das Material aufschneidet und schleift, dann wieder irgendwelche Hohlräume, Spalte entstehen, sodass wir das Modell ersetzen mussten. Ich habe ehrlich gesagt nicht im Kopf, was der Vorgänger von der Mooreiche war, denn da gab es auch schon einen Zwischenschritt. Ich glaube, es war Maserbirke. Auch stabilisierte und gefärbte Maserbirke, die am Ende des Tages dann doch ähnliche Probleme bereitet hat wie das Black Amboina. Deswegen hier, ich glaube, mindestens dritter Anlauf und mal sehen, wie lange uns die Mooreiche beglückt. Ich meine, Mooreiche ist auch einfach super schön, diese dunkle Eiche und hat auch eine ganz besondere Story.
Ja.
Von daher, tolles Holz, gar keine Frage. Ich hoffe, es bleibt ein bisschen länger im Sortiment als die Vorgänger.
Cool. Ich finde es mega.
Maxi blättert weiter.
Auf die Seite 23. Weil da ist jetzt auch nochmal eine budgetfreundlichere Version des Böker Barlos entstanden, oder? Ja.
Ja, ja.
Und zwar gehen wir von, ich sage jetzt mal, eine Titanversion von 241 € runter auf 149,95 €.
Ja. Da gibt es zwei Unterschiede zwischen den beiden Modellen.
Ah, also einen kann ich jetzt schon sehen.
Genau, ich glaube, es gibt sogar drei Unterschiede, genau, die natürlich irgendwo miteinander zusammenhängen. Also ja, wir haben eine andere Schale. Wir haben ein G10, ein schwarzes G10-Beschalung, eine schwarze G10-Beschalung. Anders als bei der Titan-Variante ist die aber nicht flach ausgeführt, sondern ballig. Mhm. Das ist bei dem Messer schon nochmal, also ich will nicht sagen, man hat ein ganz anderes Messer in der Hand, aber das war klar, wenn wir es mit G10 machen und dann ein flaches G10, dann wirkt das im Vergleich zu dieser balligen Ausführung wesentlich unspektakulärer. Und das bringt dann trotz G10 wirklich eine Wahnsinnswertigkeit hin.
Das stimmt.
Weiterer Unterschied ist, dass es dann kein Framelock mehr ist, sondern als Liner ausgeführt ist. Und ihr seht neben der Balligkeit der Schale auch, dass wir vorne eine kleine Aussparung haben, sodass der Liner einfach noch was besser zu erreichen ist. Mhm. Da haben wir auch lange getüftelt, denn wir wollten natürlich dieses geradlinige Design vom Barlow gern erhalten, waren aber dann doch sehr positiv, als wir es getestet haben, wie dezent das daherkommt und auch wie stark es am Ende des Tages das Entriegeln der Klinge vereinfacht.
Auch die Klinge hat eine etwas andere Proportion, ne? Als
findest du?
Ja. Ja, ich glaube, mit oben die Fehlschärfe, so, die wir
doch,
sehen
doch,
am Rücken.
Stimmt.
Ja, ja. Sehe ich jetzt auch auf dem Bild. Ich muss aber vorsichtig
anders
sein. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass vielleicht das Barlow Titan damals noch eine vielleicht per Hand geschliffene Klinge war. Das muss ich sagen, kann ich nicht abschließend beantworten.
Finde ich aber mega schön geworden, vor allem, weil das G10 auch so ein bisschen nach Mikata aussieht durch die Struktur.
Ich dachte auch erst, das sei Mikata. Ich habe das gar nicht, ich check das gerade jetzt.
Ja, das kommt dann wirklich durchs Ballige, ne? Denn ihr wisst, wenn wir wenn wir G10 einfach ganz flach aufschneiden, dann haben wir diese ganz gleichmäßige Oberfläche, ist auch dann haptisch einfach nicht so schön. Und durch das Ballige, klar, kommen wir natürlich dann hier durch verschiedene Lagen und
das ist echt cool.
Genau, das zeigt sich in der Oberfläche.
Gleich geblieben ist der Magna Cut. Daher.
Genau. Ja.
Richtig cool.
Auch hier, kleiner Spoiler, da kommt noch ein ganz heißer Drop in einer anderen Farbe im Laufe des Jahres. Mal gucken, wann es soweit ist.
Ich bin gespannt. So. Jetzt einfach mal über das Coffins. All-Time-Klassiker, ne? Aber also kann man schon fast jetzt als All-Time-Klassiker sagen, weil.
Ja.
Da haben wir noch was. Seite 28. Das Damast Jahresmesser 2025, limitiert auf 999 Exemplare.
Ja. Immer ein Jahresmesser ist ja bei Böker immer ein ziemliches Highlight in den Katalogen, ne? Also oder generell für Böker ein ganz wichtiges Thema.
Ja. Ja. Was? Ja, Maxi, haben wir ja schon in einem YouTube-Video vorgestellt, das Messer.
Genau, ich habe schon in den Händen halten dürfen und ich finde es super, weil es ist. Es ist natürlich ein Jahresmesser, es ist einerseits ein Sammlermesser, aber es ist halt dezent genug, dass man es auch als EDC, als Steakmesser benutzen kann. Das finde ich so genial.
Vielleicht können wir ja auf das Video nochmal in den Shownotes verlinken, ne?
Und das glaube ich auf jeden Fall. Machen wir das. Ist das schon draußen, Thomas?
Doch.
Doch, haben wir schon.
Ach so, da, ja.
Dann verlinken wir es.
Ja.
Ja. Ja, auch hier wieder spannend, also vielleicht auch für unsere Zuhörer. Wir haben hier also der Erl, wie man sagt, also die Ausgangsbasis des Messers bildet das Trapper, also diese Neuinterpretation des Trappers. Wir haben es aber hier zum ersten Mal nicht als Version mit einer Beschalung. Also wir haben das ja sonst als Integral Framelock im Programm. In dem Fall ist es so, es sind halt Full-Titan-Schalen oder ein Titan-Framelock. Deshalb erstmal relativ unspektakulär, auch zum ersten Mal, dass wir das neue Trapper quasi so gebaut haben. Aber auch hier bei den Jahresmessern, wir haben es letztes Jahr ja schon gemacht, wollen wir auch neue Wege bestreiten und weg von den ganz klassischen Modellen, auch quasi diese moderneren Designs, die wir haben, durchaus auch in der schicken Ausführung den Sprung zum Sammlermesser schaffen. Und so ist es dieses Jahr das Trapper geworden. Hier auch mit einer Chet Nichols Damastklinge. Das Muster müsste ich nochmal nachschauen. Also 100-lagiger Damast.
Stainless Meadow Pattern habe ich mir aufgeschrieben.
Oh ja.
Sehr schick.
Genau.
Sehr schick.
Genau. Ja. Und dann Auch um nochmal leichte Akzente zu setzen, haben wir auch hier diese farbig angelassene Klingenachsschraube, die auch wieder den Böker Baum trägt. Also ein ganz dezentes Branding wieder von unserer Seite und trotzdem mit einem kleinen farbigen Akzent.
Preislich finde ich das auch vollkommen okay für 389 Euro. Ne, das ist halt ein mega 100 Lagen Damast, 18,9 Zentimeter Gesamtlänge.
Ja. Richtig gut. Und ihr seht es vielleicht unten links so ein bisschen in der Unschärfe. Diese farbigen Akzente sind auch stimmt. bei den bei den Schrauben.
Bei den Standoffs, ne?
Genau. Bei den Standoffs bin ich mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall bei der Verschraubung. Ich glaube bei den Standoffs nicht, aber auch hinten bei der Kugel im Clip nochmal aufgenommen. Sehr und cool, auch hier, das sieht man immer nicht auf den ersten Schritt, aber wir haben da in der Entwicklung bei dem Modell grundsätzlich halt auch wirklich viele Schleifen gehabt, dass wir die Schale wirklich nur von hinten verschrauben, dass wir diesen ganz clean Look von vorne erhalten. Das cool. Also da ist unser Konstrukteur auch immer sehr bemüht, unsere Wünsche umzusetzen, weil es wirklich nicht ganz einfach ist. Und er sich da teilweise ja auch wenig Raum bewegt, aber ist ja auch hier wieder einfach exzellent geworden.
Schön, auch das Foto mit dem Whisky-Glas und dem Whisky, was so ein bisschen die Akzente des Messers betont. Ah. Das waren jetzt in aller Kürze die für uns wichtigsten Neuheiten von Böker Manufaktur. Und ich switche jetzt einfach mal schnell zum Böker Plus.
Also natürlich kann man ja mal in der Zeit ganz kurz sagen, der gesamte Katalog ist wie immer total sehenswert.
Ach, ich hab ja
und wir besprechen ja letztendlich hier nur einen absoluten Bruchteil, weil sonst müssten wir hier eine 2-Stunden-Folge machen.
Zwischen Böker und Böker Plus befindet sich immer noch so ein Mitarbeiterporträt von Böker, was ich auch immer sehr, sehr gut finde, auf Seite 44, wenn ihr mitblättern wollt. Ihr kennt das Gesicht wahrscheinlich schon. Das ist nämlich Smilla. Smilla ist das nette Lächeln auf eurem YouTube-Kanal. Die macht das auch super.
Auf jeden Fall. Also finde ich auch schön. Das war ja eine wirklich der großen Herausforderungen auch, wenn wir so einen Kanal auf die Beine stellen wollen, dann brauchen wir Protagonisten, die auch vor der Kamera agieren. Und ja, da haben wir uns Gedanken gemacht, wer könnte uns da unterstützen? Und es war bei der Smilla echt cool. Also wir haben sie gefragt und sie sagte sofort, klar, habe ich Lust drauf, bin ich dabei. Und so sind ja das Kernteam, ist ja der Hajo, Smilla und ich. Aber der Michael, Lennart und Max unterstützt uns ja auch immer wieder und ist eigentlich schön zu sehen, dass da doch auch bei uns intern also so viele Leute Spaß dran haben, uns bei dem Projekt zu unterstützen.
Das ist ja cool, weil normalerweise ist es immer so, ich weiß, dass wenn es bei uns ist, übrigens der Fotograf kommt und alle rennen sie weg. Wir machen Teamfotos. Ich bin nicht da, ich bin krank. Nee, heute nicht.
Ja, nein, auf jeden Fall. Das muss man sagen, wie viele andere Sachen auch, die gehen nur im Team. Die gehen nur, wenn man da auch einen vernünftigen Unterbau hat. Und die Smilla ist ein ganz wichtiger Part auch bei unserem YouTube.
Grüße. Liebe Grüße.
Ganz genau. Macht sie super. Bronco, muss ich auch nochmal. Wir blättern einfach mal drüber.
Auch da kommt auch ein Drop. Ganz spannendes Ding, aber können wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber vom Bronco. Deswegen seid gespannt. Mal
dranbleiben.
Genau.
Ja, seid gespannt.
Gehen wir nochmal weiter. Auch die DBK-Jungs, mega. Auch so, dass ihr jetzt die Kollaboration mit YouTubern macht oder mit.
Ja, was eigentlich interessant ist, ich meine, Maxi, du weißt es, wir kommen ja gleich noch zu unserem gemeinsamen Baby, aber wo man sagen muss, klar haben wir die Konzeption zu dem Ding, haben wir gesagt, vor 2 Jahren begonnen, aber die Reise von Max und mir nach Hamburg, wo wir quasi mit der Idee um die Ecke kamen, was zusammen zu machen, überleg mal, wie lange das her ist.
Ja.
Und so ist das eigentlich auch mit den DBK-Jungs, dass ich den Martin bei sich zu Hause in Ermelo besucht habe, als ich in der Entwicklung vom Bronco war. Also das geht, ich weiß nicht, das ist vielleicht 4 Jahre her. Und da sieht man natürlich auch so die unsere Kunden und sagen wir die Community natürlich nicht, was das teilweise für eine Vorlaufzeit ist, bis halt so Kooperationen am Ende des Tages dann aus Kundensicht tatsächlich auch wahrnehmbar sind. Sondern ja, das ist so ein bisschen vielleicht jetzt die Früchte, die wir ernten für die Umtriebigkeit von vor 2 Jahren.
Ja. Finde ich super. Naja, aber auch, dass ihr, weißt du, dass ihr da die Bilder von den Jungs noch oder von den anderen Jungs noch mit reinnimmt, das ist halt auch schön. wieder ein großes Kompliment an den Katalog selbst. Trotzdem habt ihr ja noch alte Klassiker, ne? Von Scout,
ja,
ja. Integral. Ja. So.
Für die, die uns nur hören und nicht zuschauen, Maxi blättert jetzt quasi in den nächsten für uns relevanten.
Bis zur Seite 89.
Vor. Ja, genau. Und ich weiß, dass ihr den Katalog auch in der Vergangenheit schon entsprechend honoriert habt. Aber man muss sagen, wir haben, das ist jetzt der zweite Katalog von unserem neuen Grafiker. Und das war natürlich schon eine kritische Personalie, die anders oder neu zu besetzen. Und also in dem Falle Grüße an Christopher. Er ist selber, ich sag mal, Messer Diehard. Er ist selber Stammleiter auch von einer Pfadfindergruppe und arbeitet eigentlich jeden Tag mit Messern, hat selber eine super umfangreiche Sammlung. Und ich glaube, so das Herzblut und die Leidenschaft, die er auch in den Katalog gesteckt hat, die sieht man dann doch. Also wie gesagt, gar keine Kritik an der Zusammenstellung in der Vergangenheit, aber ja, er lebt das schon. Und für ihn sind das viel, viel mehr als nur irgendwelche emotionslosen Gegenstände.
Ja. Oh. Oder wie habe ich das vorhin gelesen beim Produkttext? 1869% Leidenschaft. Das Böker Plus Collection. Und jetzt sieht man auch so ein bisschen, dass Böker und Böker Plus nicht immer heißt, dass Böker Plus günstiger ist. Ist 100 Euro teurer als das Böker Jahresmesser. 499 Euro. Böker Plus Collection. So, da haben wir auch
mal ein wichtiges, immer ein wichtiges Thema, ne? Also für Böker ein wichtiges Thema. Mhm.
Ja. Maxi, sag uns doch nochmal, wer hat's designt? Das würde ich gerne nochmal von dir hören.
Das war Thierry Savidon. Hoffen wir, dass er so ausgesprochen wird.
Das war nicht auch Maxis Part in unserem YouTube-Video. Von daher, den überlasse ich ihr gerne auch hier wieder.
Ja, also meine Stärke sind jetzt nicht die französischen Messermacher. Und Thierry Savidon ist ja ein Messermacher aus Frankreich. Also das, sag mal, das Foto habt ihr... Das ist das ein Wahlfoto?
Also man muss sagen, wir arbeiten ja nur mal mit extrem vielen Designern aus aller Welt. Aber wie soll man sagen? Die Marketinggötter sind es jetzt nicht. Also nee. Das Problem ist, mit
Media. Sieht ein bisschen aus wie bei der in der Regel.
Das
Foto sieht so ein bisschen aus wie bei der lokalen Gendarmerie nach einer Kneipenschlägerei angefordert. So, da war doch hier dieser Mugshot, habt ihr den da noch irgendwo?
Genau, komm, schick den. Das blaue Auge haben wir noch rausretuschiert.
Ja, genau.
Ja. Das ist in der Tat so. Also die sind super, also die seht ihr ja auch bei uns im Sortiment, die Messermacher, mit denen wir zusammenarbeiten, sind extrem talentierte Jungs und auch super sympathisch, aber in der Regel über Video- oder Fotomaterial verfügen sie nicht, sondern da kriegen wir nur spärliche Infos.
Aber ja.
Also ihr habt ja ein Bild. Zurück zum Messer.
Genau. Das Messer ist Hammer. Es ist, ihr habt eine wilde Kohlefasergriffbeschalung, ihr habt einen Titan-Frame.
Ja. Ja.
Ja. Es ist, was hat man denn für einen Stahl? Natürlich MagnaCut.
Genau. Genau, und das ist ja auch eine Entwicklung, die wir die letzten Jahre schon bei den Collections an den Tag gelegt haben, dass es in Europa gefertigt wird, genauer gesagt in Italien. Mhm. Und das erklärt neben den sehr hochwertigen Materialien natürlich auch den Preis, denn auch die Italiener, die letztendlich werden nicht bei den 3 Euro Lohnkosten wie die Chinesen landen.
Genau.
Sicher nicht.
Ja, und das ist in dem Fall ist es halt die Umsetzung eines Custom-Messers in Production mit wie ich finde, verbesserten Veränderungen, weil ich hatte die Gelegenheit, als ich Böker besucht habe, das Custom-Messer in der Hand zu halten und auch den Prototypen des Collection. Ja, das waren schon cool. Man sieht ja auch so ein bisschen angedeutet den Backspacer. Der hat auch noch so Rillen drauf, also da ist echt viel zu entdecken auf dem Messer und das ist halt auch immer mega.
Ja, und was man auch sagen muss, das kommt manchmal auf den Bildern ja nicht so raus, also es ist schon ein Full-Size-Folder, also doch, das muss man immer berücksichtigen. Wir haben natürlich bei dem Preis eine große Klinge drin, wir haben wirklich auch einen großen Griff. Am Ende des Tages sind natürlich auch die Materialien nicht ganz unschuldig an der Preisgestaltung, also einfach auch an der Menge der Materialien, die da reingehen.
Limitiert mit Echtheitszertifikat und ich glaube, die Klingen sind, also die Messer sind auch immer so nummeriert, ne? So zu 3 von 500 und so.
Genau, ja. Und ich meine, da so ein bisschen die Ausstattung kennt man. Wir haben nochmal farbig anodisierte Elemente. Wir haben einen gefrästen Titanclip. Das ist aber dann in dem Preisbereich, muss man auch sagen, Standardausstattung.
Mhm. 20,3 Zentimeter Gesamtlänge, das schon.
Ja. Ja.
Ich habe... Ja. So.
Man erkennt es hier nicht so richtig, aber ist auf jeden Fall auch immer ein Preistreiber, und zwar die Mokutai, dieser Ring um die Klingenachsschraube. Das ist noch ein kleines, aber sehr teures Highlight, was uns dann auch wichtig war, trotzdem bei dem Collection zu setzen. Ah. Ist kaum zu erkennen, weil der halt sehr filigran ausgeführt ist. Sondern das muss man sich dann, oder das sieht man dann, wenn man es in der Hand, in Händen hält.
Kommen wir zu dem Händlermesser. Das ist ja auch was komplett Neues. Wir sind jetzt auf Seite 93 und haben jetzt was, was es nicht bei Böker gibt. Das ist ja auch mutig.
Klingt komisch, ist aber so. Ist auch super angekommen, ist schon restlos ausverkauft. Also das heißt, ausverkauft natürlich nicht aus Kundensicht. Natürlich, das Messer ist noch gar nicht ausgeliefert. Mhm. Aber was war die Idee dahinter? Ich denke, auch hier wird es keinem verborgen geblieben sein, dass wir in den vergangenen Jahren unsere Privatkundenkanäle gestärkt haben. Das heißt, wir haben stärker als in der Vergangenheit auch direkt an Privatkunden verkauft. Und klar, wir arbeiten aber im deutschsprachigen Raum mit wirklich einer sehr großen Anzahl an Händlern wie die Maxi zusammen. Also das kann stationär sein, können auch Online-Händler sein. Und natürlich ist das ein ganz schmaler Grat, auf dem wir uns da bewegen, denn wir befinden uns da, auch wenn es, glaube ich, keiner so offensiv aussprechen möchte, aber ein Stück weit in einer Wettbewerbssituation. Messer kann teilweise nur einmal verkauft werden, und wenn wir es verkaufen, dann verkauft es vielleicht die Maxi in dem Fall nicht. Und so gilt es für uns natürlich auch darum, dass immer wieder, ich will nicht sagen, das Verhältnis zu justieren, aber wir brauchen einen starken Fachhandel. Ja, wir brauchen die Handelsstruktur auch in Deutschland, und es ist ein Geben und Nehmen. Und mit dem Projekt möchten wir auch den Händlern nochmal was geben, zu sagen, hier habt ihr was, was wirklich nur exklusiv über den Handel vertrieben wird und gar nicht über unsere Kanäle.
Ich finde das eine coole Idee, und vor allem finde ich es cool, das Modell, was ihr gewählt habt, ne? Also das Kihon, was es ja jetzt auch schon in mehreren Versionen gab, haben wir, glaube ich, auch schon in der vergangenen Podcast-Folge mal drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher. Aber jetzt nochmal in so einer, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Sieht so ein bisschen moderner aus, ne? Mit den grauen Griffschalen und den roten Hardware-Highlights. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Das ist ein G10-Griff. Ne?
Ja. Genau, und das ist ja auch der Hauptunterschied sonst zum Kihon DC, dass wir hier ja einen gespritzten Kunststoffgriff haben. Das ermöglicht uns natürlich ganz andere Stückkosten bei, klar, natürlich vorher einem Invest in Werkzeugkosten. Aber hier die G10-Schalen, die werden ja gefräst. Und deshalb bauen wir da erstmal nicht auf diesem günstigeren Griff auf, der ja funktional trotzdem super ist, auch total stabil ist, aber es ist halt einfach ein gespritzter Kunststoffgriff, sondern haben hier gefräste G10-Schalen, und dementsprechend liegt der Preis auch eine ganze Ecke über dem Kihon DC. Ich habe mich mit dem Konstrukt am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich nicht weiß, versteht das ein Kunde? Maxi versteht das natürlich, weil sie das Spannungsfeld zwischen Hersteller und Händler kennt. Aber ein Kunde, der sagt, ich will das Messer haben, aber ich gehe auf die Homepage und es ist nicht da und sage, ich soll in den Handel gehen, aber ich weiß nicht, wann es kommt. Das sind natürlich Schwierigkeiten, die sich so ein bisschen vielleicht aus Kundensicht ergeben. Aber da es bei den Händlern super angekommen ist und es die Verfügbarkeit nur dort gibt, bin ich mir sicher, dass es am Ende des Tages auch ein erfolgreiches Produkt wird, was den Weg zum Privatkunden findet.
Und es ist ja im Katalog auch mit diesem QR-Code ganz smart gelöst. Also im Katalog ist ja ein QR-Code, den man scannen kann, dann sieht man die Händler. Das finde ich eine smarte Lösung.
Also ich glaube, gerade wenn wir das, also für mich, ich sehe da ganz stark Support Your Local Messerladen.
Ja, ja.
Und das ist halt, wo ich sage, so komm, ja, es gibt uns, Böker ist natürlich riesig, und wir sehen auch einen Schwund, einen massiven Schwund in diesen Läden und diesen Ladengeschäften, die es früher an jeder Ecke gab. Ne? Du konntest da den Nagelzange überall kaufen. Das sind so diese klassischen, man hat immer Schneidwarenläden gesagt. Und die gibt es einfach nicht mehr. Ne? Das, das, und das ist halt, und das ist ein Problem, finde ich natürlich, weil ich noch einer der letzten, einer der wenigen bin. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal in eine Stadt fahre, sagen wir mal in eine wilde Stadt oder ich komme, sagen wir mal in München oder so. Ich gehe in die Innenstadt und ich möchte einfach was entdecken. Und ich finde da die ganzen Läden, die es auch in Hamburg gibt, ne, also sagen wir jetzt mal H&M, ich finde eine Buchhandlung und all das kann ich in Hamburg auch entdecken. Aber diese ganz kleinen, besonderen Läden, und dazu zählen wir auch, also generell, ne, kleine Schneidwarenläden, Büchsenmacher, also ne, solche Sachen, das gibt es einfach nicht mehr. Du kommst, also du hast halt nicht mal diesen klassischen Stadtbummel, wenn du irgendwo bist und entdeckst etwas oder immer weniger oder du musst suchen und es ist alles nur Tourismus und also ihr wisst schon, Souvenirs. Und von daher finde ich das mega. Und das erinnert mich so ein bisschen auch an diese Aktion, die Swatch war das, glaube ich, mit den Uhren.
Ja, ja, ja.
Magst du mal kurz erzählen, Christian, wie das war? Das war
Swatch, das war ja so der wahrscheinlich muss man schon sagen, wahrscheinlich der größte Marketing-Stunt der Uhrenbranche so in den letzten, ich kann gar nicht sagen, wie viel, wahrscheinlich seit Jahrzehnten, wo sie quasi bekannte, es ging los mit der Omega Speedmaster, das ganz ikonisches Uhrenmodell, das bekannteste Omega-Modell, von Swatch haben produzieren lassen. Also Swatch, die Swatch-Gruppe ist quasi die Gruppe, den Omega, also die, denen gehört Omega. Und die haben dann quasi eine Speedmaster als Swatch aufgelegt zu einem Preis von, ich weiß gar nicht, was die damals, als sie raus sind, ein bisschen teurer geworden. Ich weiß nicht, was sie gekostet haben, als sie rauskamen. Es waren wirklich nicht, so um die 100 Euro, meine ich mich zu erinnern. Das haben sie dann nach und nach mit, ne? Dann kam eine Blancpain dazu, also ganz ikonische Uhrenmodelle, die also preislich jenseits von Gut und Böse sind. Und dann halt in einer, also so Swatchified, könnte man sagen. Das war eine smarte Idee.
Ja, aber die Idee dahinter war ja, dass es die nicht online gibt.
Genau, das ist die, ja das Ding. Genau, richtig. Genau, man konnte, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber auf jeden Fall am Anfang konnte man sie nur in den lokalen Swatch-Boutiquen kaufen. Und das hatte natürlich zur Folge, dass gab es dann Fotos aus der Swatch-Boutique in Barcelona mit einem Kilometer Schlange und der Swatch-Boutique in New York mit nochmal hier 3000 Leute. Und es war total, also so ein Hype habe ich noch nicht erlebt bei den Uhren.
Dieses Schlange stehen kenne ich nur noch aus Zeiten von Corona, als nur zwei Leute in den Laden durften. Aber man kannte es ja auch von den iPhones damals, als die ersten iPhones rauskamen.
Oder der Aldi-Computer, wer es noch kennt.
Ja. Oder Harry Potter, weißt du?
Weißt du,
die Harry Potter Bücher, als die neu rauskamen, da war auch immer alles mit der langen Schlange da vor dem Buchladen. Und das ist halt so eine Sache, die kannst du einfach, das ist halt das leider der Nachteil des Online-Handels, das kannst du halt so nicht darstellen in Fotos. Also ich erwarte jetzt nicht so eine Schlange jetzt beim Händlermesser, aber es ist halt so ein bisschen geht das so in diese Kerbe hinein und das finde ich halt sehr, sehr schön. Noch dazu gibt es ja zu jedem Messer noch einen Coin. Den Annual Dealer's Knife Coin. Jedes Jahr. Also ich denke mal, wenn da Annual steht, ist das jetzt so ein Ding, was es vielleicht jedes Jahr geben wird. Das finde ich schon eine klasse Sache.
Und da werden wir uns sicherlich auch weiter Gedanken machen, immer zu sagen, wie können wir den lokalen Handel, unsere Händler unterstützen. Aber wie du sagst, das Hauptproblem bleibt eigentlich, dass viele Innenstädte einfach auch strukturelle Probleme haben. Und du kannst eigentlich auch als Hersteller, du kannst den besten Job machen oder alles auf deine Händler ausrichten. Am Ende des Tages, wenn die Nachfolgeregelungen bei den Händlern nicht gelöst sind oder einfach sie das Ladenlokal nicht halten können, dann gehen auch wir unter, wenn das unser einziger Absatzkanal ist.
Ja.
Genau, was haben wir hier? Wir haben jetzt eine Gesamtlänge von 20 Zentimeter beim Kion DC. Du hast ja diesen Crossbar-Lock heißt der, glaube ich, ne? Wie nennt ihr den jetzt bei euch? 8,2 Zentimeter Klingenlänge und das Ganze kostet inklusive dem Coin 61,95 Euro. Frag mal bei dem Händler in deiner Stadt nach, ob du das bekommen kannst.
Richtig gut.
So, ich switche jetzt mal, dass wir das noch alles schaffen. Wir sind auf Seite 105. Da gibt es ein, neben der schicken Pouch im Hintergrund. Ein neues Messermodell, was auch noch so interessant ist, ist das Fire End.
Ja.
Kostet nur 34,95 Euro. Und da hat sich etwas drin verborgen.
Yes, yes. Eigentlich finde ich, ja, hinten das Teil, auf was du abzielst, fast gar nicht so spannend wie nochmal das Messer an sich. Denn wir haben hier wieder diesen Flip-Join-Mechanismus. Das heißt, es handelt sich um ein Messer mit einem Flipper, aber ohne eine Klingenarretierung. Das heißt, die Klinge wird sowohl im geschlossenen wie auch im geöffneten Zustand nur über zwei Detent-Balls in Position gehalten und macht es damit halt zu einem Paragraph 42a-konformen Begleiter, der trotzdem überhaupt keine Abstriche beim Spieltrieb zulassen muss. Genau, und das, worauf du abzielst, ist eigentlich eine schöne Lösung. Und zwar der Clip ist ohne Werkzeug umsetzbar in Sekundenschnelle. Das heißt, man muss den Clip eigentlich zusammendrücken und kann ihn dann nach hinten rausschieben. Und es muss dann natürlich auch eine Öffnung auf der Gegenseite geben. Die gibt es auch. Und damit wir in der Schale nicht oben so ein beschäftigungsloses Loch zurückgelassen haben, ist dieses Loch mit einer kleinen Pinzette gefüllt.
Genau. Das ist
smart. Muss man dann, wenn man den Clip umsetzt, entsprechend dann auch auf der anderen Seite unterbringen. Also kleines Messerchen mit vielen Funktionen, eins, was doch extrem viel Spaß macht. Also ich mag die total. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, für die Arbeitssicherheit, es muss eine Arretierung da sein. Ich sehe das anders, denn bei mir ein EDC muss vor allem den Spieltrieb erfüllen. Ich muss ein Messer dabei haben, als dass ich sage, das ist ein Werkzeug, wo ich jetzt porkeln und was weiß ich was muss. Das darf auf keinen Fall einklappen. Sicherlich sind die Anforderungen unterschiedlich, aber es ist was, mit dem ich sehr viel anfange.
Und man muss ja auch sagen, dass der Preis wirklich ultra attraktiv ist. Das kommen wir ja nochmal.
Ja.
Böker Plus.
Besonderheit Klingenstahl vielleicht. 4116. Ja. Kennen wir ja sonst unter der Bezeichnung X50 CR MOV15 aus dem Kochmesserbereich vor allem. Mhm. Ist zumindest erwähnenswert, weil wir ihn nicht oft im Programm haben.
So ein bisschen Kneipchenmesser, ne? Kneipchenstahl.
Ja.
Kneipchenstahl. Ich bin gespannt. Auch, wir haben eine Gesamtlänge von 16,9 cm, Klingenlänge 7,4 cm, 2,5 mm, also auch nicht so dick. Fire End.
Ja.
In Rot, knalligen Rot, weil, ne? Und in Schwarz, cool, ja. Mit rotem Backspacer.
Ja.
So, bei mir geht's weiter. Was ich nochmal zeigen möchte, ist das Hansa Jagd. Auch wieder so ein.
Ja, stimmt.
Ein Laden in Bremen. Liebe Grüße, würde Christian sagen.
Grüße.
Seit 2022.
Das ist eine Kollaboration zwischen Böker und dem traditionellen Waffengeschäft Hansa Jagdausrüstung in Bremen.
Ja.
Ein Böker Plus MEK.
Und du weißt, was MEK bedeutet.
Ich hab's vergessen. Christian, mal Einsatzkommando, was war das M?
Maximales Einsatzkommando. Nein, natürlich nicht.
Mobiles Einsatzkommando wahrscheinlich.
Maxis Einsatzkommando.
Ja, genau. Unternehmer Maxis Einsatzkommando.
Genau.
Mobiles Einsatzkommando, glaube ich auch, ne?
Mhm, ich glaube, mobiles
Einsatzkommando. In Anlehnung an welches Spyderco?
Police.
Wie kommt ihr darauf?
Ich habe Hajo heute noch gefragt, weil habe ich mir gedacht, dass er da, genau, ich habe ihn noch, was heißt denn MWK? Ja.
Mhm. Ja, genau. Also, so long story short, Hansa hat sich eigentlich Messer von uns gewünscht, was in deren Kundengruppen sehr stark nachgefragt wird. Ein Messer in einer ordentlichen Größe, mit einer ordentlichen Stabilität. Und das waren Anforderungen, die in der Vergangenheit in erster Linie vom Spyderco Police erfüllt wurden. Und haben sich das ganze Paragraph 42a konform gewünscht. Und wir haben da genau zugehört und gesagt, wir schauen mal, was wir machen können in die Richtung. Wie das so ist, gemeinsam den Zeichenblock ausgepackt und dann wechseln im Anschluss erste Renderings, die E-Mail-Postfächer. Ja, und so ist auch nach einer gewissen Vorlaufzeit das MEK.
Ich finde das cool, weil das hat tatsächlich so ein 90er Jahre, so einen leichten 90er Jahre Spyderco Seiki City Production Vibe. mich holt das irgendwie sehr ab.
Das auch die cool. 24,2 Zentimeter Gesamtlänge, wa?
Ja, also ja. Mal was, auch nicht immer so was Großes. Auch mal was Dezentes.
Ja, auch so 42A-konform ist ja normalerweise immer so maximal 18 Zentimeter, ne? Also und dazu noch eine stabile Verriegelung.
Und Edelstahlgriffschalen, ne? Also das sieht man heutzutage auch nicht mehr. Also früher war das ja bei Spyderco gang und gäbe. Sieht man jetzt auch nicht mehr so oft, sag ich mal vorsichtig.
Aber Thomas, war das richtig mobiles Einsatzkommando?
Ich war, das ist jetzt, du hast du schon den richtigen gefragt. Ja, ich glaube schon, aber mobiles Einsatzkommando, ja.
Ach, super. Ja. Und genau, Klinge aus Nitro V, also auch super beliebter Stahl. Ja. Und jetzt kommt's, 49,95 Euro.
Ja.
Und 174 Gramm. Jetzt kann man mal ausrechnen, wie viel das pro Gramm kostet.
Und, aber vierfach umsetzbarer Clip. Ja, auch das sind Besonderheiten des Modells.
Ja. Stimmt. Deep Carry, richtig gut. Wenn dir schon immer mal ein großes Messer gefehlt hat, trotzdem 42A-konform.
Ja. Und eigentlich ist das, also wenn man im Kontext Paragraph 42A-konformen Messer bleibt, ist es eigentlich komplett das Gegenteil von dem Fire-End, was wir eben gesehen haben. Denn hier, die Arbeitssicherheit ist da. Das Messer hat einen ganz sicheren Verschluss. Es ist einfach kein kleines Messer, es ist ein großes. Es ist dann durch den Backlog eher nicht zum Spielen, sondern es ist halt dann einfach ein Zweihandmesser. Also da eigentlich beide
Enden der
Fire abgebildet. Ja.
Ja.
Finde ich gut.
Nur 3,55 Euro pro Gramm.
Oh Gott. Nee, Christian. Du hast doch das nicht 3,55 Euro pro Gramm bei 174, da wärst du schon bei
über. Nicht, das geht, das ist Unsinn. Hat Ruhe jetzt. Hat schon seinen Grund, dass ich keinen Mathe-LK hatte.
Ich habe noch ein Messer, was ich sehr interessant finde. Wenn du auf ungewöhnliche Klinge.
Ich habe gerade den Preis ausgerechnet. Müsste das Messer 617 Euro kosten.
Nee, Werbung kannst du.
Ja.
Ja, wollt ihr mich nicht, Bürger, habt ihr nicht Bock, mich als, keine Ahnung, ich kalkuliere euch das alles nochmal durch.
Ja, genau. No.
Vielleicht grundsätzlich als gewünschenswerte Angabe im Katalog immer den Preis pro Gramm.
Genau.
Nehme ich mit.
Das Sicker Clipper ist nochmal so ein Spaltmesser, Spaltwerkzeugmesser.
Ja, was gar 5,5 bei 5,6. Ja, das ist 5,5 mm. Ja.
Was ganz Dezentes.
Ja.
Mit 15,7 cm Gesamtlänge, aber 134 Gramm, ist es halt schon ordentlich, ist halt schon ordentlich was. Ist halt eher was für die Sammlung witziger Designs vielleicht, aber gut.
Ich meine, ihr wisst, wir sagen immer, ein Messer ist kein Hebelwerkzeug. In dem Falle bewegen wir
uns. Böker, doch.
Genau.
Holt also, mal Bier.
Auch da wieder, die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Das Ding kann halt schon ein bisschen hebeln.
Mhm. Ah. Ich bin gespannt.
Falls mal so eine Bustür klemmt.
Mhm. Zum Tag der Aufregung hatte ich das Messer noch nicht hier, aber da steht im Text: Lieferung mit passgenauer Kaidex-Scheide und einem, pass auf, selbstbewussten Sick ist Chick.
Siehst du mal.
Sick ist Chick. Ja. Ich bin gespannt.
Nein, ist auf jeden Fall sehr cool. Es ist anders, aber es hat seine Daseinsberechtigung. Also, es ist schon, was nimmt man in die Hand und also.
Die Griffschalen finde ich auch mega, ne? Das glaube ich, das
kann schon was.
Burlap Mikata, auch nur 51,95 Euro. Mal gespannt. Würde ich gerne mal in Benutzung sehen, aber werde ich bestimmt mir auch bald mal
ein. Kannst ja dir mal so ein Äpfelchen mitschälen.
Genau. Oh,
Spalten.
Nicht erschrecken, ich beende einmal die Freigabe, weil wir jetzt mit den Messern durch sind, aber noch ein paar Sachen besprechen wollen, die nicht Messer sind. Und dann müsste ich jetzt 400 Seiten durchblättern. Ich habe das schon mal vorbereitet. Und starte jetzt neu. Jetzt gehen wir nämlich an das Ende des Kataloges zur Seite 367. Es gibt noch zwei Sachen, die ich zeigen möchte. Zum einen haben wir da fast eine halbe Seite für eine Pouch.
Das ist für einen ganzen Projekt. Hamburger.
Für einen Hamburger, ja. Das war unser Projekt, was mit einer Pizza angefangen hat. Und es heißt jetzt Hamburger.
Ja, aber hat es nicht sogar mit einem Burger begonnen? Denn als ich dich in Hamburg besucht habe, hast du uns doch zum Burgeressen ausgeführt, oder nicht?
Ja, das also stimmt.
Eigentlich, wir haben mit einem Hamburger begonnen und sind
Hamburger. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit Maxi kurz vorher telefoniert habe. Da meinte Maxi, ja, ich sitze hier da und da und warte hier auf Thomas und wir haben gleich irgendwie ein Meeting und genau. Das ist auch jetzt schon eine Weile her.
Das stimmt. Da wollten wir was starten. Guck mal, und jetzt ist unser Logo da im Katalog. Ich bin stolz wie Bolle. Und zum Tag der Aufzeichnung sind, also wenn die ausgestrahlt wird, dieser Podcast, ist sie ausverkauft. Das war unter einer Woche. Hammer.
Ja.
Genau. Können wir sagen, wie viele? Oder?
Tausende. So.
Okay.
Ich glaube, so um und bei, ne?
Nein. Also es sind nicht Tausende, es ist für uns, muss man sagen, natürlich auch immer eigentlich so eine Herkulesaufgabe zu sagen, wie viel legt man sich zum Start aufs Lager. Erstmal gibt es ein paar Abhängigkeiten, wir brauchen, und das haben wir hier ja auch geschafft, wirklich einen Top-Einkaufspreis. Und das setzt natürlich auch ein gewisses Commitment dann bei den Lieferanten voraus. Also das war uns da schon auch auf Mengen am Ende des Tages festnageln lassen. Aber eine Pouch war für uns natürlich ein Stück weit Neuland. Ich glaube, natürlich waren Maxi und ich überzeugt davon, dass diese Pouch einfach mega ist und dass sie ein super Preis-Leistungs-Verhältnis aufweist. Aber wie gut das in unseren Kanälen funktioniert. Und Maxi, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung war. Du hast ja auch so eine Pre-Order bei uns platziert und die war ja auch eigentlich jetzt, ich will nicht sagen ein Bruchteil, aber auch nur wirklich ein Teil dessen, was du jetzt tatsächlich abgenommen hast. Wie schätzt du es ein? Warst du auch einfach zu vorsichtig konservativ im Vorfeld? Also waren wir beide zu vorsichtig, um zu sagen, das Lager legt man sich am Ende des Tages auch nicht gern hin und bindet Kapital, wenn man nicht weiß, ob man es dreht? Oder wie würdest du es rückblickend betrachten aus von uns beiden?
Ich würde sagen, wir hätten Christian noch mal fragen sollen, weil er so gut kalkulieren kann. Dann hätten wir das geschafft. Nee,
hätte die Pouch am Ende 399 Euro gekostet.
Das Ding ist halt, wir haben diese Pouch entwickelt. Ich finde es toll. Wir alle hatten sie ja alle in der Tasche, auch diese ganzen Prototypen, weil wir auch mehrere Prototypen hatten. Wir fanden es alle toll, wir hatten es alle in Benutzung. Und dann habe ich aber gedacht, boah, was ist man? Man ist ja immer so, ja, aber ist man halt nur selber so, weil man so ins verliebt ist. Und dann hatten wir gedacht, oh, wir wollen gerne, dass die Pouch, pass mal auf, unter 80 Euro kostet, das wäre schon toll. Unter 50 wäre schon super. Und dann, ja, machen wir. Und dann war ich total erstmal vorsichtig, weil das ist ja auch, wir sprechen hier von Mengen, das heißt, an dem Tag, als wir die Pouch, als das Video bei euch online ging, auf der Website und bei uns auch die Pouch online ging, den Tag danach, wir haben noch nie im Leben so viele Bestellungen gepackt, so viele Bestellungen gehabt wie an diesem Tag. Es ist natürlich auch.
Ja, und ich glaube, so wie du es schilderst, wir sind selber überwältigt von der Nachfrage, aber es ist für uns, gerade weil es dann eine neue Gattung ist, einfach extrem schwer abzuschätzen und dann geht man vielleicht einen zu konservativen Weg. Ja. Ne? Wir sind natürlich happy damit, wie es ist, aber ich kann auch verstehen, wenn dann Kunden verärgert sind, die sagen, ja, ich habe sie jetzt gesehen und jetzt soll ich wieder warten bis Mai oder so, bis quasi eine neue Lieferung kommt.
Das ist einfach ein schmaler Grad.
Es ist immer, genau. Also es ist immer, ich kann absolut nachvollziehen. Also ich bin eher ein bisschen vorsichtiger, als ne, dass man sagt so, also jetzt kommen auch die Pouches sind jetzt raus zum Tag der Aufnahme und wir bekommen auch wirklich nur positives Feedback. Und das ist halt nicht immer so. Du bist selbst überzeugt davon, aber du hast irgendein Detail vielleicht doch nicht gesehen. Und natürlich gehen wir da mal ein bisschen, also wie wir im Nachhinein sagen, vorsichtig. Im Vorhinein würde ich sagen, was, so viele? Dann haben wir ja ein Jahr was davon. Aber ne, es ist halt. Mhm. Also wir sind überwältigt und das ist, glaube ich, eine sehr gute Nachricht. Und ja, wir werden auf jeden Fall ab heute könnt ihr die auch natürlich auch vorbestellen. Und vielen Dank, vielen Dank für euer positives Feedback und alles. Hammer.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das ist wirklich, glaube ich, Maxi, geht ja nicht anders wie mir. Ja, wir haben schon viele Kooperationen gemacht und es ist einfach bei allem Spaß, den so eine Produktentwicklung macht, aber es ist immer der Ritterschlag, wenn das Produkt dann im Markt durch die Decke geht. Also das, ich habe das selber ein paar Mal erlebt und es ist einfach, muss man wirklich sagen, so das Beste, was passieren kann und auch die größte Bestätigung für die Arbeit. Und deshalb vielen Dank auch an alle fleißigen Pouchkäufer da draußen, also dass ihr da Maxi und uns einfach so viel Freude auch mit dem Projekt beschert.
Das ist mega. Ja, Einzelhandel, support your local Messerladen, super. Also ich fühle mich supported, weil allein hätte man das Projekt niemals auf die Beine stellen können.
Aber das weißt du, wir auch nicht. Und was ich schön finde, weil das die Pouch ja schon irgendwo die Klammer, ohne dass es damit ja unsere Entwicklung oder in unseren Entwicklungsaktivitäten beendet sind. Aber als ich zur Maxi hoch nach Hamburg gefahren bin, war da genau das die Idee. Also zu sagen, ich weiß, die Maxi ist eine Expertin, kennt sich auch im Bereich EDC extrem gut aus und kennt sich auch mit Themen aus, wo wir vielleicht in-house nicht die Expertise haben. Und so war wirklich die Idee, wenn wir uns zusammentun, können wir sicherlich was Spannendes gestalten. Und ich war da erstmal ergebnisoffen zu sagen, wo sieht sie vielleicht die größte Lücke? Und so sind wir, also kam die Maxi ziemlich schnell auf eine Pouch, die ich gar nicht so im Blick hatte. Aber es ist halt schön, dass, wie gesagt, dass diese Entwicklung, die schon vor Jahren begonnen hat, dann auch in einem so tollen Projekt mündete.
Mega. Abschließend, oder was
möchte du was sagen? Ich möchte da jetzt vorgreifen, weil du, also man muss jetzt vielleicht, also alle, das was jetzt kommt, ist echt ein cooles Projekt und Maxi erklärt auch gleich, was damit auf sich hat, aber ich muss vielleicht mal so für alle als Insider da draußen, die uns hören, Maxi und ich telefonieren so pro Woche das ein oder andere Mal und dann geht es so um: Was schreiben wir zu dem Produkt? Was schreiben wir? Und immer, wenn uns nichts einfällt, kommt Maxi mit: Es ist ja bald Weihnachten um die Ecke. Und dann werde ich zur Osterzeit, das muss man sich mal überlegen, schon mit Lebkuchen, Glühwein und Last Christmas belästigt. Muss man wirklich so sagen. Und jetzt nehmen wir am 21. Februar einen Podcast auf und Maxi erzählt jetzt gleich was über Adventskalender.
Ja!
So, und jetzt kommst du.
Das müssen wir auch machen, weil der ist ja jedes Jahr ausverkauft und jedes Jahr macht ihr mehr und der ist jedes Jahr noch vor. Ich glaube, dieses Jahr gab es vielleicht am 1. Dezember noch welche, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube auch nicht.
Nein, also auch nicht mehr, ne? Also sicherlich, vielleicht irgendwo bei Händlern, glaube ich aber auch nicht, denn wir waren, ich glaube, in der vielleicht 2. Novemberwoche, glaube ich, ausverkauft und dann haben wir ja offensiv an unsere Händler verwiesen und dort war irgendwann auch ein paar Tage später nichts mehr zu finden. Wir haben ja noch ein YouTube-Video dazu gemacht, gemeinsam mit Sam und den Kalender promotet. Dann, als das Video ausgestrahlt ist, hatten wir schon keine mehr und da haben wir ja noch verzweifelt dann den wütenden, kommentierenden Links geschickt, wo sie es noch irgendwo bei unseren Händlern bekommen. Aber das Ding war überall vergriffen und wir hätten noch viel mehr verkaufen können, als wir ohnehin schon verkauft haben.
Also, ne, bestellt vor. Wir haben jedes Jahr ein wechselndes Messer und seit letztem Jahr haben wir sogar zwei Versionen und dieses Jahr, 2025, wenn ich das hier so richtig sehe, gibt es das 42A-konforme Cataclyst. Ist das jetzt, ist das mit Flipjoin? Ja, ne?
Sondern das ist wieder eine Backlog-Variante. Ah. Das heißt, auch hier wieder im Lieferumfang zwei Klingen enthalten. Also ja, es ist Paragraph 42A konform, aber man hat auch die Möglichkeit, eine Einhandklinge zu montieren. Dann wieder mit verschiedenen farbigen Thumbstarts und somit das Ganze ganz entsprechend seiner persönlichen Präferenzen auszustatten.
Richtig cool. Und die zweite Version ist das Urban Trapper. Ja.
Urban Trapper ist auch, ich meine, ne, die Konzeption, da sind wir immer ein ganzes Weilchen dran, aber auch das Urban Trappers ist wirklich saugeil geworden. Also das ist nicht ganz einfach, immer die dann auch in diese Adventskalender-Bauweise zu bringen, aber es ist ein wirklich saugeiles Messer geworden. Auch hier mit der langen Backe, mit den Kombinationsmöglichkeiten. Es ist wirklich richtig, richtig gut.
Aber das gibt es jetzt nur als nicht 42.
Ah, komm. Genau. Alles klar. Das ist wieder ein quasi Flipper mit Buttonlock. Genau. Und grundsätzlich klar, wie ihr sagt, im Februar Adventskalender verkaufen, sicherlich unüblich. Aber nicht, wenn ihr euch sicher sein wollt, dass ihr einen bekommt, dann sichert euch einen. Und auch mal, um euch die Herstellerseite hier zu spiegeln, wir haben ja keine Möglichkeit, bei so einem Projekt nachzubestellen, sondern wir müssen hier auch ins Risiko gehen und eine finale Menge müssen wir Anfang oder Mitte März einloggen, also final bestellen. Und die Menge können wir dann auch nicht mehr erhöhen, verkleinern oder sonst was. Die Vorbestellungen helfen uns natürlich, ein Gefühl dafür zu haben, wie gut kommen die Messer an. Mhm. Und es ist tatsächlich so, auch wenn Leute dann schreien, wir haben das ja mal in einem Jahr gehabt, wo dann, ich glaube, der Adventskalender, ich glaube, im August oder sowas ausverkauft war, wo die dann auch sich alle beschwert haben, wie könnt ihr nur und warum bestellt ihr nicht nach? Ja, warum? Weil die Produktionszeit einfach zu lang ist und wir gar keine Möglichkeit haben, nachzulegen. Also das sind also, so die Zwänge, die wir auch herstellerseitig hier haben.
Also heute schon an das Weihnachten von morgen denken.
Ja, du kannst auch super verschenken, ne? Ja. Mega. Ist auch so ein schönes Projekt, was ich finde, was so ein Vater- und Sohn-Projekt, finde ich das immer gut. Oder Mutter, Tochter, etc. Schönes Familienprojekt. Wir hatten uns auch immer vorgenommen, dass wir auch immer mal einen zusammenbauen bei uns in der Werkstatt, in der Knife Lounge, aber wir haben auch, wie gehabt, nie einen gehabt, noch am Ende. Aber dieses Jahr machen wir das. Ja. Dieses Jahr sind wir besser vorbereitet.
Also was man sagen muss, auch als Geschenk 129 Euro sind natürlich eine Stange Geld, ist gar keine Frage. Aber ich kann nur immer wieder betonen, schaut euch mal an, welche Adventskalender da so in der Vorweihnachtszeit über den Ladentisch gehen. Da gibt es Tee-Adventskalender für 100 Euro. Und es ist in so vielen Kalendern eigentlich 24 Mal Schrott drin und nach dem Auspacken auch nicht mehr mit viel Wert versehen. Und
ich gerade sagen, also ein Tee-Adventskalender ist ja auch einfach alle irgendwann. Den hast du ausgetrunken. Ja. Dann sitzt du da und machst dicke Backen.
Genau.
Und hier,
hast du
hier
halt
bleibt wirklich
Taschenmesser. Genau. Ja, und hier bleibt ein Taschenmesser mit Konfigurationsmöglichkeiten, also wirklich auch ein Messer. Schaut euch an, was das Urban Trapper auch mit einer D2-Klinge sonst im Sortiment kosten würde. Dazu die ganzen verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Wie gesagt, beim Cataclysm sogar zwei Klingen dabei, eine sehr aufwendige Verpackung. Also man erhält wirklich auch viel Gegenwert. Plus, das haben wir noch gar nicht erwähnt, da sind jede Menge Gimmicks, Giveaways, kleine Tools drin. Also ich habe es hier auf dem Tisch, aber ich kann es nicht zeigen, weil es nicht leaken kann. Also da ist auch wieder ein ganz heißes, kleine, so eine Art Pry-Bar drin, die alleine schon einen Verkaufspreis von 20 Euro haben wird. Sowas ist einfach on top in einem Türchen drin. Und so glaube ich, hat er trotz den 129 Euro wirklich ein super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Auslieferung im Oktober 2025, nur für den einen oder anderen, der es nicht abwarten kann bis Dezember.
Mhm. Ich habe jetzt Bock auf Dominosteine.
Und Lebkuchen. Und Spekulatius.
Das kann ich mir jetzt das ganze Jahr
an. So, wir lieben. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns wieder.
Gerne.
Tausend Dank.
Mega spannende
Produkte. Hat mir riesig Spaß gemacht. Ich finde es ja stark, also deshalb... es ist ja für uns eigentlich auch ein Ritterschlag. Es kann ja nicht schöner sein, als zu sagen, guck mal, wir bringen einen Katalog raus und der interessiert euch so sehr, dass wir sogar eine eigene Podcast-Folge über unseren Katalog, über unsere Produkte drehen. Deswegen selbstverständlich, dass ich dabei bin. Und wie gesagt, vielen Dank auch, dass ihr uns den Slot ermöglicht und euch die Zeit nimmt für uns.
Und auch wenn ihr keine Babytiger verkauft.
Noch ich fand nicht. Die Idee gar nicht schlecht, aber...
Noch nicht.
Nee, toller Katalog, mega. Also mein Highlight sind natürlich die ganzen Händlerprojekte, das MEK-Messer, das Händlermesser, die Pouch mit uns. Das ist wirklich, und natürlich auch die Kollaboration, dass es da immer mehr gibt. Sehr, sehr schön, dass die Welt so ein bisschen kleiner wird.
Ja.
Ja. So, ihr Lieben, lasst uns gerne in den Kommentaren, wenn ihr uns auf YouTube schaut, wissen, was euer Highlight ist. Ihr könnt uns aber auch erreichen unter info@knife-lounge.com. Boah. Schaut mal wieder vorbei. Bis bald.
Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.